Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Das neuartige Coronavirus macht den Regierungen in Europa Sorgen und stellt sie vor ganz neue Herausforderungen. Wir wollen wissen, was Österreich unternimmt. Dänemark zeigt Flagge im grönländischen Eis und meldet Ansprüche an, wenn es um die Bodenschätze in der Arktis geht. Und wer sich für EU-Politik nicht nur interessiert, sondern auch etwas verändern möchte, kann die Europäische Bürgerinitiative nutzen, theoretisch. Praktisch haben viele Kampagnen Startschwierigkeiten und das wollen einige nicht mehr hinnehmen. Das Coronavirus verbreitet sich in Europa, täglich ändert sich die Situation und immer mehr europäische Länder melden Infektionsfälle. In Deutschland haben sich in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Menschen angesteckt, auch in Frankreich, Spanien, Rumänien, Kroatien, in der Schweiz und in Österreich. Vor allem Italien ist zum größten Herd des neuartigen Virus geworden. 10 Menschen sind bislang gestorben, mehr als 320 sind erkrankt. Gestern Abend haben sich in Rom die Gesundheitsminister der Nachbarländer Italiens getroffen, um sich miteinander abzustimmen. Reisebeschränkungen oder Grenzschließungen lehnen die Minister ab. Keine nationalen Alleingänge, sondern ein koordiniertes Krisenmanagement. Mit dabei in Rom war auch der Gesundheitsminister Österreichs, Rudolf Anschober. Und darüber kann ich jetzt mit unserer Korrespondentin Andrea Bär in Wien sprechen. Frau Bär, ist die österreichische Regierung zufrieden mit dem Weg, den Italien eingeschlagen hat, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen?
Also der Gesundheitsminister Rudolf Anschober, der war ja bei dem Krisentreffen in Rom dabei und es gibt ja auch eine gemeinsame Erklärung, hinter der er steht. Österreich ist auch dafür, dass die Grenzen zu Italien und den Nachbarländern offen bleiben. Es gibt eine gemeinsame Infokampagne, es soll medizinische und technische Daten sollen ausgetauscht werden und Gesundheitsexperten und Virologen der EU und der Weltgesundheitsbehörde, der WHO, haben das empfohlen. Das hat Rudolf Anschober, der Gesundheitsminister von Österreich, im Anschluss an das Treffen gesagt. Und er meinte auch, es wäre einfach sinnlos, jetzt die Grenzen zu schließen, also oder die Grenzkontrollen durchzuführen im Zug oder in Autos. Und das fordert in Österreich bisher nur die rechte FPÖ.
Seit gestern Nachmittag ist klar, auch in Österreich gibt es 2 bestätigte Corona-Fälle in Tirol. Wie gehen die Behörden mit den Erkrankten um?
Die beiden sind in Quarantäne in einer Innsbrucker Klinik. Das ist ein junges Paar aus Italien, beide 24 Jahre alt. Es geht ihnen gut, sie haben kein Fieber mehr, hieß es heute Morgen. Und die junge Frau arbeitet im Hotel Europa in Innsbruck an der Rezeption. Und deswegen ist das Hotel gestern am Nachmittag für ein paar Stunden gesperrt worden. Etwa 130 Menschen in dem Hotel sind gefragt worden, Gäste, Mitarbeiter nach Kontakten, wo sie waren und so weiter. Und es hieß dann, naja, an der Rezeption ist man eigentlich nur ganz kurz. Das hat auch ein Arzt, ein Virologe heute noch mal gesagt. Keiner hat Fieber der Befragten, keiner hat Husten, also mögliche Corona-Symptome aufgewiesen. 62 Menschen sind getestet worden und das Ergebnis muss man jetzt aber tatsächlich erst noch mal abwarten. Das gibt es heute. 12 Menschen sind in Tirol in Quarantäne, 9 aus dem Hotel, 3 aus dem sozialen Umfeld der erkrankten Italienerin.
Ändern diese Fälle denn etwas an der Grundhaltung der Regierung in Wien, die ja bisher vor einer Panikmache gewarnt hat?
Nein, sie wird weiter vor einer Panikmache und Panik warnen und an die Menschen einfach in Österreich appellieren, zu schauen, ob sie Symptome haben. Das junge Paar, das erwähnte aus Italien, das an Corona erkrankt ist, hat sich ja auch von sich aus gemeldet. Und jetzt wird eben immer gesagt, schauen Sie einfach, ob Sie Symptome aufweisen. Denn rund 140.000 Menschen sind in Österreich auch an Grippe erkrankt und die Symptome ähneln sich ja. Das heißt, man soll einfach darauf achten, Fieber, Husten, ob man das hat. Wenn man das hat, kann man anrufen. Es gibt Hotlines, es gibt Telefonnummern. Und tatsächlich muss man sagen, es haben sich jetzt die Zahlen erhöht. Es rufen dort viel mehr Menschen an als vorher. Aber bisher, also von Panik oder so etwas, ist in Österreich, also aus meiner Sicht jedenfalls, nichts zu merken.
In Italien sind einzelne Städte abgeriegelt, Großveranstaltungen wurden abgesagt. Wie gehen die österreichischen Behörden mit rückkehrenden Italienreisenden um?
Also man hat ja ein freies Reisen, das heißt, man weiß ja gar nicht unbedingt, wer aus Österreich jetzt in Italien war. Allerdings ist es so, dass sich eben die Menschen, wie schon erwähnt, selber melden sollen. Und gestern zum Beispiel hat sich ein Mann gemeldet aus Linz, der war mit einer Reisegruppe in Italien. Und der hat dann einfach gesagt, ich war dort, ich habe die und die Symptome. Dann wurde eben geschaut nach den Kontakten, wo sind die anderen der Reisegruppe. Und dann werden die getestet, die Daten werden ausgetauscht, die Leute werden aufgefordert, sich eben nicht in Menschenmassen in der U-Bahn und sonst was zu bewegen. Also mehr kann man im Grunde nicht machen.
Und wie wird das Krisenmanagement der Regierung in Wien in Österreich insgesamt gesehen als angemessen?
Ja, es wurde kritisch diskutiert, ob der Eurocity von Venedig nach München am Sonntagabend am Brenner wirklich hätte gestoppt werden müssen. Denn die beiden Verdachtsfälle waren ja schon in Verona ausgestiegen. Ja, unterm Strich hatte die Regierung gesagt, ja, das zeigt eben jetzt nur, dass das System gut funktioniert. Man muss einfach jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Denn vor allem muss es jetzt eben eingedämmt werden. Und man muss schauen, dass es sich nicht weiter ausweitet. Es gibt einen neuen Fall von heute Nacht. Da ist eine Urlauberin, eine Italienerin in Kärnten in der letzten Nacht gestorben. Das wird aber noch untersucht. Ein Test wird gemacht. Also das muss man abwarten.
Was Österreich unternimmt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, dazu hat uns Andrea Beer Auskunft gegeben. Besten Dank. Die globale Klimaerwärmung verändert die Arktis. Wenn das Eis weiter zurückweicht, werden Regionen zugänglich, die bislang unerreichbar waren. Regionen, in denen riesige Rohstoffvorkommen vermutet werden. Mit dem Zurückweichen des Eises wächst auch die geopolitische Bedeutung der Arktis. Deshalb bringen sich Anrainerstaaten und Allianzen in der Arktis in Stellung. Es geht um den strategischen Vorteil bei der zukünftigen Verteilung von Bodenschätzen. Es geht aber auch um die Sicherung von neuen Seerouten. Und dabei will auch Dänemark mitreden. Das Land ist durch die Insel Grönland eine arktische Großmacht. Und damit das so bleibt, will Dänemark in Grönland aufrüsten, wie Gunnar Köhne berichtet.
Völlig regungslos und scheinbar verlassen liegen die beiden Fregatten verteut im Hafen von Nuuk. Die Pressesprecherin des arktischen Kommandos der dänischen Streitkräfte geht voran über eine schwankende Gangway hinüber auf das Schiff. Zwei Matrosen in olivgrünen Fließjacken treten neugierig an Deck. Abwechslung an Bord ist hier oben, gut 3000 Kilometer von der dänischen Heimat entfernt, gern gesehen. Schließlich erscheint der wachhabende Offizier, er will bloß Thomas genannt werden, zu einem kleinen Rundgang. Keine politischen Fragen bitte. Die Kombüse, die Brücke mit Blick auf das Geschütz und Backbord ein Landeplatz für Helikopter. Eigentlich, sagt der Offizier, fungierten sie hier als eine Art Küstenwache.
Wir kontrollieren auch die Fischerboote, ob ihre Papiere in Ordnung sind, Ausländer und Einheimische.
Tatsächlich aber sind die Soldaten dieses königlich-dänischen Außenpostens nicht wegen ein paar Heilbuttfängern in der Arktis. Jedenfalls nicht mehr. Im vergangenen Jahr hat Dänemarks Nachrichtendienst PET das Thema Grönland erstmals auf seine Liste nationaler Risiken gesetzt. Noch vor Cyberkriminalität und Terrorismus. Zwischen den Großmächten USA, Russland und China habe sich in der Arktis ein gefährliches Machtspiel um Rohstoffe und Einfluss entfaltet, hieß es zur Begründung. Der PET hat seitdem eine Außenstelle in der Hauptstadt Nuuk und Kopenhagen schickte demonstrativ zwei zusätzliche Kriegsschiffe auf die Insel, wenn auch nur zu Besuch. Dänemark zeigt Flagge im Eis. Nuuk, our headquarters. Wir beschützen das Königreich in der Arktis, steht in großen Lettern am Hauptgebäude des arktischen Kommandos. Der schlichte blaue Holzbau im Hafen von Nuuk unterscheidet sich ansonsten kaum von den umstehenden Lagergebäuden für Fisch- und Tiefseekrabben. Oberstleutnant Henrik Skohave, ein drahtiger Mann im Tarnfleck, bittet in den abhörsicheren Konferenzraum des Stützpunkts. Ihm gefällt die gestiegene verteidigungspolitische Aufmerksamkeit für Grönland. Dänemark will seine arktischen Territorien weiter aufrüsten. Skohave lehnt sich zufrieden zurück.
Our politicians in Denmark Unsere Politiker in Dänemark fragen uns neuerdings ständig, hey, braucht ihr mehr Material und Personal? Nun, wir hoffen, dass die Politiker bei ihren Zusagen bleiben und genug Geld zur Verfügung stellen. Wir bereiten gerade eine Stellungnahme vor. In der wird stehen, was wir alles haben möchten. Sicher würden sie gerne wissen, was da drin steht, aber das kann ich nicht verraten. Wir sind noch mittendrin.
Dann zählt Skohava auf, wie sie mit rund 100 Soldaten zu Lande, zu Wasser und zu Luft die Sicherheit Grönlands, aber auch der etwa 2000 Kilometer entfernten Färöer-Inseln garantieren wollen. Die gehören ebenfalls zur dänischen Krone. Er spricht von Standorten und Landepisten im Süden, Norden, Westen und Osten Grönlands. Sogar eine Hundeschlittenpatrouille gehört zur Truppe. Und dann haben sie noch einen Verbindungsoffizier auf der US-Militärbasis Thule im Nordwesten Grönlands. Mit den Amerikanern arbeite man eng zusammen. Präsident Trumps Kaufangebot für Grönland hin oder her. Der Oberstleutnant steht auf und stellt sich vor die Seekarte, die er von seinem Laptop aus an eine weiße Tafel projiziert hat. Er deutet mit seiner rechten Hand einen Bogen um Grönland an und erklärt, es gäbe für seine Truppe ein Verantwortungsgebiet, das seien Grönland und seine Küstengebiete. Aber darüber weit hinaus auch ein Interessensgebiet.
Das ist ein größerer Bereich, in dem passieren könnte, dass sich ein Staat Grönland militärisch nähert, zu Wasser oder in der Luft. Unser Interesse ist es dann rechtzeitig herauszufinden, was es damit auf sich hat. Hält der betreffende Staat dort vielleicht nur ein Manöver ab? Wie ja jeder weiß, schmilzt das Eis wegen steigender Temperaturen. Dadurch ist es künftig für fremde Schiffe leichter, sich der Insel zu nähern.
Das Wort Russland nimmt Skohave nicht in den Mund. Aber im vergangenen Dezember wurde bekannt, dass Moskau neue, weitreichende Raketen auf seinen arktischen Militärbasen stationiert hat. Grönland liegt innerhalb deren Reichweite. Etwa zur gleichen Zeit entdeckte die norwegische Marine 10 russische U-Boote, die Richtung Grönland unterwegs waren, später jedoch ihren Weg in den südlichen Atlantik fortsetzten. Eine Machtdemonstration, vermuten Sicherheitsexperten.
Alle Staaten blicken derzeit auf die Arktis. Und das führt zu verstärkten militärischen Aktivitäten, nicht bloß von Dänemark und unseren Verbündeten, sondern auch von anderen Staaten.
Mehr möchte, mehr darf der Offizier Skohave dazu nicht sagen. Wie sehen eigentlich die Grönländer die Anwesenheit der Soldaten ihrer Majestät auf ihrer Insel? Schließlich streben viele nach mehr Unabhängigkeit von Dänemark. Eben noch in ernste Falten gelegt, hält sich Skohaves Gesicht bei dieser Frage auf.
Mein persönlicher Eindruck ist, die meisten Einwohner Grönlands, besonders hier in Nuuk, finden das arktische Kommando gut. Sie sehen uns weniger als Soldaten aus Dänemark, als vielmehr als Helfer, die zum Beispiel bei der Seenotrettung unterstützen. Hier trage ich gerne meine Uniform. Die Leute grüßen einen immer so freundlich.
Die Dänen werden zwar freundlich gegrüßt, der Großteil der Bevölkerung Grönlands aber wünscht die Unabhängigkeit von Dänemark. Mehr dazu von Gunnar Köhne morgen in unserer nächsten Folge unserer Reportagereihe. Die Grundidee klingt gut. Jede EU-Bürgerin und jeder EU-Bürger kann bei der EU-Kommission eine Initiative registrieren lassen, um sie damit aufzufordern, sich damit auseinanderzusetzen. Das Problem aber ist, die Hürden für diese sogenannte europäische Bürgerinitiative sind sehr hoch. Zu hoch, war das einstimmige Credo gestern in Brüssel bei einem Treffen im Europaviertel. Organisatoren von Bürgerinitiativen, Demokratieaktivisten und EU-Vertreter haben darüber beraten, wie das Verfahren verändert und verbessert werden kann. Und Josephine Schulz hat zugehört.
Wasser ist ein Menschenrecht und darf nicht wie eine Ware gehandelt werden. Alle Menschen müssen Zugang zu sauberem Wasser haben. Diese Forderung unterschrieben vor 7 Jahren mehr als 1,7 Millionen Menschen in der EU. Damit war die Right to Water-Initiative die erste erfolgreiche europäische Bürgerinitiative. Pablo Sanchez gehörte von Anfang an zum Organisationsteam. Heute allerdings ist er frustriert. Wir haben die Kommission darum gebeten, Wasser als Menschenrecht anzuerkennen, so wie das auch von der UN beschlossen wurde. Und darauf warten wir immer noch. Die Europäische Bürgerinitiative ist kein Instrument direkter, sondern partizipativer Demokratie. Das bedeutet, die EU-Kommission muss sich zwar mit dem Anliegen der Bürger befassen und darauf antworten, konkrete Gesetzesvorhaben daraus ableiten, das muss sie aber nicht. Das ist das Problem bei der Europäischen Bürgerinitiative und sehr frustrierend für Menschen, die unterschreiben oder solche Kampagnen organisieren. Es ist, als würdest du einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben und dann bekommst du irgendwelche kleinen Sachen, aber nicht das, was du dir gewünscht hast. Für mich bedeutet eine erfolgreiche Bürgerinitiative nicht, dass man eine bestimmte Anzahl an Unterschriften zusammenbekommt, sondern dass man politisch wirklich etwas verändert. Umgesetzt wurde die Forderung der Recht auf Wasser-Initiative nicht. Trotzdem gehören die Organisatoren zu den ganz wenigen, die es überhaupt so weit geschafft haben. Seit 2012 gibt es das Partizipationsinstrument auf EU-Ebene. Nur insgesamt 5 Anliegen ist es seitdem gelungen, die erforderliche Anzahl der Stimmen zusammenzubekommen. Anna Comacchio gehört zu einer Gruppe von Erasmus-Studenten, die per europäischer Bürgerinitiative durchsetzen wollen, dass EU-Bürger in jedem anderen EU-Land die gleichen Rechte haben, also zum Beispiel dort wählen dürfen. Sie stehen allerdings noch ganz am Anfang ihrer Initiative. Wir haben ziemliche Probleme damit, Geld für unsere Kampagne einzuwerben. Gott sei Dank haben wir in unserer Gruppe viele Leute mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten. Unsere Website zum Beispiel, die haben wir selbst programmiert. Aber um dann wirklich in vielen verschiedenen Ländern auf der Straße Unterschriften zu sammeln, brauchen wir Partnerorganisationen in den Ländern. Und die zu finden, ist wirklich schwer. Ohne große Kampagnen erfahrene Organisationen wie zum Beispiel Campact im Rücken lassen sich die hohen rechtlichen Anforderungen nur schwer erfüllen. Zunächst verlangt die EU ein Team von mindestens 7 Menschen aus 7 verschiedenen EU-Ländern. Wenn die Kommission dann ihr Okay für das Thema gibt, haben die Organisatoren ein Jahr Zeit, um 1 Million Unterschriften zu sammeln. Und die Unterschriften müssen wenigstens aus 1/4 der insgesamt 27 Mitgliedsländer kommen. Verschiedene Verbesserungsvorschläge werden auf dem Tag der Europäischen Bürgerinitiative diskutiert. Zum Beispiel, dass die EU erfolgreichen Bürgerinitiativen die finanziellen Aufwendungen erstatten könnte. Dass eine erfolgreiche europäische Initiative tatsächlich auch in ein europaweites Referendum mündet. Oder dass nationale Parlamente verpflichtet werden, über laufende europäische Bürgerinitiativen Debatten abzuhalten, um die Sichtbarkeit in den Ländern zu erhöhen. Auch das EU-Parlament hat sich lange dafür eingesetzt, die Hürden bei europäischen Bürgerinitiativen zu senken. Seit Anfang des Jahres gilt jetzt eine neue Verordnung. Da seien viele kleine Fortschritte dabei, meint Carsten Berg, der sich seit 20 Jahren für mehr Beteiligungsmöglichkeiten auf europäischer Ebene einsetzt.
Zum Beispiel muss man weniger persönliche Daten anfragen. Zum Beispiel in Frankreich muss man keine Passport- und keine ID-Nummer mehr anfragen. Klingt sehr unwichtig, ist aber für das tatsächliche Organisieren einer europäischen Bürgerinitiative ganz wichtig, weil Hunderttausende von Menschen in Frankreich allein sagen, ich werde erst gar keine Initiative unterstützen, wenn ich so konkrete private Daten angeben muss wie Personalausweisnummern.
In jedem Mitgliedstaat sollen Beratungsstellen für die Organisatoren eingerichtet werden und die gesammelten Unterschriften können in Zukunft direkt bei der Kommission eingereicht werden und müssen nicht mehr vorher in allen Mitgliedstaaten einzeln geprüft werden. Ob die Reform aber tatsächlich dazu führt, dass mehr europäische Bürgerinitiativen erfolgreich sind, da ist Carsten Berg skeptisch.
Unterm Strich erst, denke ich, werden wir das Ziel erreichen, wenn europäische Bürgerinitiativen auch tatsächlich zu Veränderungen in der Praxis führen. Und das muss die Kommission, die Europäische Union, erst noch beweisen. Es muss Veränderungen geben, dass die Bürger nicht nur angehört werden, sondern dass daraus auch Rechtsfolgen entstehen. Das ist für mich der Schlüssel.
Mehr Einflussnahme auf EU-Politik ist möglich und Josephine Schulz berichtete über Verbesserungsvorschläge. Am Vormittag entscheidet das Bundesverfassungsgericht über den assistierten Suizid und Tag für Tag berichtet gleich über den Streitfall Sterbefasten. Das war's von uns, das war's von Europa heute. Danke fürs Zuhören, sagt Katrin Michaelsen.